einen Migrationshintergrund? Kommst du oder deine Eltern aus einem anderen Land? Möchtest du dich besser verstehen? Dann mach dich mit uns auf den Weg.
Hier sprechen wir über alles rund um Mama mit Migrationsgeschichte. Du hörst Interviews, wir schauen auf den wissenschaftlichen Diskurs und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu inspirieren, und wir freuen uns, wenn du ihn ein Stück mit uns gehst.
Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns wieder mit euch heute zu sein, und heute begrüße ich euch auf Arabisch, auf Afghanisch, auf Iranisch, auf Tadschikisch, also auf bestimmt auch viele anderen Ländern. Salam alaikum.
Alaikum salam.
Ja, und heute befassen wir uns mit einem Vortrag, und zwar Maya und ich, wir haben uns einen Vortrag angehört von dem Herrn Aladdin Al-Mafalani. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und wir haben festgestellt, dass wir beide ziemlich, also ich zumindest, ich bin beeindruckt von dem Vortrag. Wie kam der bei dir an?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist eine ganz neue Perspektive. Und ich merke, dass je mehr ich mich wissenschaftlich mit dem Thema Migration befasse, desto besser kann ich meine Gedanken ordnen und mich selbst verstehen. Viele Lebensphasen von mir, die ich hier in Deutschland hatte, kann ich nachvollziehen und verstehen. Und das, ich denke, das wird auch für unsere Zuhörer, für euch hilfreich sein.
Ich würde noch ganz kurz sagen, wir verlinken den auf jeden Fall unten in den Shownotes, dass ihr euch den auch angucken könnt. Dieser Vortrag, den findet ihr auf YouTube.
Genau, der hat auch andere Vorträge, er hat auch mehrere Bücher. Nach dem Vortrag habe ich mir direkt sein Buch Das Integrationsparadox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt, geholt. Und noch ein Buch, Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrasse bis zum rassismuskritischen Widerstand. Also ich wollte auf jeden Fall nach dem Vortrag noch mehr mich damit befassen, was er schreibt. Genau, also zu dem Vortrag, er spricht drei Generationen an. Und die erste, die Migranten, er spricht von Migranten aus der ersten, zweiten, dritten Generation. Und ich habe mich einordnen können zu der ersten Generation. Wie hast du dich gefunden, Maya?
Ja, er sagte, die erste Generation sind die, die nach Deutschland kommen oder wohin auch immer, oder Leute, die auf jeden Fall ihr Heimatland verlassen und in ein anderes Land gehen. Das sind Migranten erster Generation, genau. Das bist du ja, du bist ja hierher gekommen. Und die Kinder von denen sind die Migranten zweiter Generation, das, was ich ja eigentlich bin. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt in dieser Position so gefunden, weil er viel schreibt von Identifikation mit den Eltern, mit der Kultur der Eltern und auch mit im Grunde zwei unterschiedlichen Gesellschaften, die parallel leben oder schon auch in Interaktion sind, aber die auch nebeneinander existieren, ne? Wie das war bei Einwanderern aus Italien, aus der Türkei, aus diesen Ländern, die am Anfang kamen. Und das war meine Situation einfach gar nicht.
Ja, der sagt ja, dass zwischen der ersten und zweiten Generation ein Erwartungskonflikt gibt. Die erste Generation, also das ist dann für mich, wir werden, das ist erstmal sagt er ganz klar, es ist ein massiver biografischer Stress für die erste Generation. Es ist sehr schwierig. Sie haben ihre eigene Push-up-Faktoren, warum sie ihr eigenes Land verlassen haben und das Land gewechselt haben. Und das ist Krieg, das ist oft Krieg, das ist oft Unzufriedenheit mit dem Leben, die sie zum Wechseln zwingen.
Was ich da ganz interessant fand, war, das ist ja alles schon relativ am Anfang noch des Vortrags, dass er sagt, es sind ja die äußeren Umstände, die die Menschen zum Verlassen ihres Heimatlandes bringen. Und nicht dieses,
Die nicht
die
das
eigene
Innere.
Haltung, ich möchte mich selber verändern, sondern ich möchte meine
Ja,
Umstände
genau.
verändern, aber ich möchte gleich bleiben. Und das sieht man ja wirklich überall. Also ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin in die USA gekommen, da war eine Familie aus Polen und die Mutter war 20 Jahre schon in den USA. Die haben sich dort ein polnisches Örtchen gesucht, da sind die hingezogen. Nach 20 Jahren sprach die Mutter kein Wort Englisch, weil das war ja gar nicht das Ziel. Sie wollte nur
Genau.
das Land verlassen, nicht sich selber verändern oder ja.
Ja, dein Beispiel, ne, das ist auch ein interessantes Beispiel, das erwähnt er auch, der sagt, dass Menschen aus der ersten Generation, die ihr eigenes Land verlassen haben, sie werden viel konservativer. Sie konservieren das, was denn geblieben ist. Ne, das, was denn geblieben ist. Ihre Sprache, ihre Traditionen, ihre Musik. Also bei mir war das auch so, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich immer englische Musik gehört, englische Lieder und russische. Und mein Mann sagte mir, warte ein bisschen ab, wenn du in Deutschland bist, hörst du dann eigene Lieder. Und das war auch so, als hier war alles weg. Keine englische Lieder, keine russische. Ich habe dann wirklich dann mich mehr mit eigener Kultur befasst. Mit eigener Musik, mit eigener, dann habe ich angefangen, auch Geschichte, meine eigene Geschichte detailliert zu lesen. Das ist sehr interessant, das beschreibt er auch in seinem Vortrag und da habe ich mich auch wiedergefunden.
Ich glaube, es wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass er ein Professor ist, genau für dieses Thema und das ist irgendwie so der wissenschaftliche Diskurs, den er jetzt so darstellt. Und das ist jetzt nicht, dass es eine Person ist, die aus dem ohne Kontext und so Sachen beschreibt, sondern das ist alles, sind alles Ergebnisse wissenschaftlicher Studien, die es auch schon lange, lange gibt.
Ja, genau. Also das mit dem Konservieren, da habe ich mich auch sofort gefunden. Und auch wenn ich die Familie meines Mannes und meine Freunde, die Migrationshintergrund haben, habe ich das auch sofort gefunden. Und ich muss sagen, ich mache auch Erfahrungen, wenn ich in meinem Heimatland sehe, Deutsche sehe, die sind auch so, sie ziehen sich dann, sie gehen in die Vereine, wo so deutsche Veranstaltungen gibt, so deutsche Musik. Es ist menschlich zu konservieren.
Also ich habe das allererste Mal in meinem Leben Weißwurst in den USA gegessen. Das gab es zu der Zeit, als ich in die USA gegangen bin nach dem Abitur, nicht hier. Das gab es in Bayern, aber in Nordrhein-Westfalen konnte man nicht so einfach überall Weißwurst bekommen, wie das heute der Fall ist, in der Mitte der 1990er Jahre. Und dann kam ich in die USA, in den Mittleren Westen, in so ein deutsches, stämmiges Örtchen und dort gab es überall Weißwurst. Also überall weiß ich nicht, aber da gab es so Metzgereien mit Weißwurst. Da habe ich das erste Mal Weißwurst gegessen, da wusste ich gar nicht, dass man die kocht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Interessant, ne? Welche Erfahrungen man macht.
Ja, man konserviert seine Sachen. Das ist auch so interessant. Ich habe immer an die USA gedacht, weil ganz viel ist da so, ne? Ganz viele europäische Einwanderer, Traditionen, die hier schon eigentlich nicht mehr so aktuell sind, ne? Weil hier geht alles mit der Zeit so ein bisschen, sind da irgendwie am Leben geblieben und sind von dort wieder hierhin zurückgekommen.
Genau. Ja, das habe ich auch, diese Erfahrung gemacht. Als ich dann nach Deutschland kam, habe ich auch immer, habe ich in meiner Geschichte auch erzählt, ich habe immer gedacht, so in meinem Kopf, dass mein Heimatland genauso bleibt, die Zustände genauso bleiben, ist aber nicht so. Es verändert sich da alles genauso wie hier in Deutschland. Alles ist dynamisch.
Ja.
Ja.
Er spricht ja dann auch über die nächsten Generationen und das fand ich eben auch so ganz, ganz interessant. Deine Kinder sind ja die zweite Generation und von den Erwartungen, die die erste Generation an die zweite hat.
Und, ja, das ist interessant.
Das ist so interessant. Also,
das ist tatsächlich so. Das sehe ich auch so. Da gibt es auch viele also humorvolle Videos dazu, dass die Migranten aus der ersten Generation von den Kindern verlangen, dass sie Abitur machen, unbedingt,
ja,
dass sie studieren, unbedingt, Medizin und Jura, ne? Und also auf jeden Fall möchten sie, dass ihre Kinder beruflich erfolgreich sind. Das ist die Erwartung der ersten Generation an ihre Kinder. Das beschreibt er auch in seinem Vortrag. Und andererseits wollen sie, dass die Kinder ihren eigenen Werten loyal bleiben. Das ist dieser Integrationsparadox. Einerseits sagt der Aladdin Elmafalani, dass die Menschen aus der ersten Generation ihre Kinder nach vorne schubsen mit dieser Erwartungshaltung, aber andererseits ziehen sie nach hinten und sagen, bleib bitte unseren Werten treu.
Und wie erlebst du das als Mutter?
Also ich muss sagen, dass ich bin dann ja die Migranten aus der ersten Generation. Und er beschreibt ja diesen Raum, das muss ich sagen für die Zuhörer, damit sie auch verstehen können, die Verhältnisse, den Raum. Also der sagt, stellen Sie sich vor, Deutschland wäre ein Raum und die Migranten aus der ersten Generation gehen in diesen Raum rein und erstmal beginnen sie mit Null, weil sie alles verloren haben. Sie haben ihre eigene Sprache verloren, sie haben ihren eigenen Netzwerk verloren, ihre Berufe verloren, alles. Sie beginnen mit Null und daher setzen sie sich erstmal auf den Boden. So kann ich auch über mich sagen, ich saß auch erstmal auf dem Boden. Ich war in meiner Heimat Lehrerin und hier habe ich erstmal mit Putzen angefangen. Und Herr Elmafalani beschreibt das auch so, dass die Migranten aus der ersten Generation, sie sind sehr motiviert. Sie arbeiten, sie stellen wenig Fragen, sie machen und tun. Und aus der zweiten Generation Kinder, sie wollen nicht mehr auf dem Boden sitzen, sie suchen sich bequeme dann Sitzplätze. Am besten dann setzen sie sich am Tisch und wollen auch vom Kuchen etwas haben. So beschreibt er.
Aber du sitzt schon am Tisch.
Ich sitze schon am Tisch. Also ich habe da gesagt, Gott sei Dank. Ich war auf dem Boden, aber ich sitze schon am Tisch.
Ja.
Vielleicht ist die Integration jetzt auch viel schneller. Also es gibt ja, ich kenne sehr viele Menschen, sie sind gekommen und sie haben, ja, alle beginnen mit Null, sie haben angefangen Berufe, es ist jetzt viel schneller, es wird für die Integration viel getan. Es gibt Sprachkurse, es gibt Beratungen, wie man einen Beruf erlernt und so weiter und so fort. Und daher finde ich, dieser Prozess vom Boden zum Tisch geht schneller.
Ja, also ich glaube, es kommt wirklich ganz individuell auf die Situation.
Auch,
ich glaube,
ja.
Viele kamen als Gastarbeiter und waren am Boden, ja, haben jeden Job gemacht, das stimmt schon. Meine Erfahrung ist auch nicht so. Mein Vater kam 1961, hat dann hier studiert. Am Anfang ist man am Boden. Man ist eigentlich die ganze Zeit nicht hundertprozentig dabei, ne? Bis zum Ende eigentlich. Aber ist dann Arzt geworden und saß im Grunde am Tisch. Aber trotzdem ist es ja so, was ich interessant fand, war diese Erwartung mit der Bildung der Kinder. Also das war so ein bisschen meine Frage. Hast du diese Erwartung an die Kinder? Geh raus, mach was aus dir, weil ich weiß, das kenne ich. Also das war bei uns
das
allen
kenn ich immer auch. Das kenn
absolut
ich auch.
Klar. Also, dass wir Abitur machen, dass wir studieren, da gab es ja gar keine Frage. Deshalb haben wir sind vier Kinder und es gab gar nicht die Möglichkeit bei uns, also das war
auszuweichen.
Das war so eine grundlegende Erwartungshaltung. Das haben wir auch gar nicht in Frage gestellt. Das war einfach so. Und das ist halt die Frage. Wie du das handhabst.
Ich mache das auch so. Ich habe es gemerkt, ich mache das, ich habe genauso eine Erwartungshaltung. Ich fordere von meinen Kindern, dass sie sich die Mühe geben und zu lernen. Ich sage denen, ihr seid, meine Tochter sagt, Mama, du hast einen berühmten Spruch. Ich sage, ihr seid doch hier geboren. Ihr seid doch nicht wie ich gekommen und muss das, ne? Ihr habt das doch viel einfacher mit der Sprache. Also das kann ich sofort unterschreiben, das mache ich auch so. Aber er sagt ja auch, dass die Loyalität in hohem Maße verlangt wird. Das mache ich nicht, weil ich habe gemerkt, dass ich reflektiere. Und wenn ich sehe, dass meine Werte, die meinen Kindern schaden bei ihrer Entwicklung, das tue ich nicht. Also ich filtere schon und sortiere für mich schon, was ich von denen verlange und was nicht.
Sag mal ein Beispiel.
Also ich bringe denen schon bei, dass sie das, also bei uns ist, bei mir ist, also in meiner Heimatland ist es wichtig, der höfliche und gute Umgang miteinander. Dass man zuhört, den älteren Menschen zuhört, den älteren Menschen hilft. Das ist ganz wichtig bei mir in der Heimat. Und wenn ich so zurückblicke, also meine Eltern und ihre Nachbarschaft, wir haben immer jemanden, den wir ab und zu versorgen, etwas Leckeres zum Essen bringen. Also diese Zuwendung und Aufmerksamkeit. Das ist mir ganz wichtig. Gastfreundschaft ist mir wichtig. Also diese Dinge, und das ist schon so, dass ich sage, wir sind, also deine Eltern kommen aus diesen Kulturen. Bitte vergisst es nicht. Also wir wollen, ich möchte schon, dass sie ihre Wurzeln kennen, zu ihren Wurzeln stehen. Das ist mir ganz wichtig.
Und was wäre was, wo du sagst, boah, nee, das würde meine Kinder hindern in ihrer persönlichen Entwicklung?
Wenn sie an den Sachen festhalten und als absolute Gegebenheit nehmen und sie nicht in Frage stellen.
Sag mal ein Beispiel. Von dir.
Von mir, also die Position der Frau, also ich bin schon ich bin eine emanzipierte Frau, das war ich schon immer. Und ich sage, mein doch, du musst selber dir Gedanken machen. Wenn dir jemand sagt, du bist ja eine Frau, du bist ja nur eine Frau, ne? Berühmter Spruch, du bist ja nur eine Frau. Also das in Frage stellen. Und ich bringe denen bei, sie sind stark, sie sind genauso gleichwertig, genauso gleichberechtigt, auch andere. Und sie sind genauso wertvoll wie andere Menschen. Und ihr Geschlecht spielt gar keine Rolle.
Ja, das ist interessant, wie du das beschreibst. Und ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, jetzt nicht unbedingt die Sache mit der Gleichwertigkeit, aber trotzdem irgendwie so dieses, ich kann mich auch ein bisschen öffnen und gleichzeitig auch meine Werte behalten. Und ich denke, das ist ja immer eigentlich, also selbst wenn man kein Migrant ist. Ist es eine Frage, ne? Inwieweit gehe ich mit der gesellschaftlichen Veränderung? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Was gebe ich meinen Kindern weiter? Jeder von uns gibt ja den Kindern Werte, die einfach, die man sehr, also die eigenen Werte gibt man ja den Kindern weiter. Und ich
Ja.
weiß, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich noch in der Grundschule und ganz nah bei uns lebte so eine Fabrikantenfamilie. Die Kinder gingen zur Hauptschule vor Ort. Das war damals alles noch total in Ordnung. Und da war die Bildungsungleichheit nicht so wie heute, jedenfalls nicht auf dem Dorf. Und ich habe gesagt, ich möchte auch zu dieser Hauptschule. Die war nämlich direkt neben der Grundschule, hätte man gar nicht irgendwo weggemusst. Und mein Vater hat gesagt, also der da, wir fuhren gerade an dem Haus vorbei im Auto. Mein Vater sagte, aber dieser Mann hat eine Fabrik. Die Kinder, da ist die Bildung nicht so wichtig. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Bildung. Und das ist das Allerwichtigste. Und deshalb gehst du auf jeden Fall aufs Gymnasium. Da gibt es gar keine Diskussion.
Das ist so. Das ist, und viele sagen auch, also viele Kinder mit Migration, die aus der zweiten Generation sagen, das ist doch so schwer.
Er spricht ja auch davon, dass die zweite Generation ihre Identität nochmal ganz anders finden muss, weil sie eben zwischen diesen beiden Kulturen so aufwächst mit diesen Erwartungshaltungen, geh raus, werde was, bleib wie wir sind. Und in der Welt, zum Beispiel in der Schule, ist die Erwartung, passt dich uns an, sei wie wir, aber manchmal haben wir Interesse daran, auch von anderen Kulturen zu lernen und dann möchten wir davon was wissen. Weißt du noch diesen Teil des
Vortrags? Ja, obwohl ich muss schon sagen, dass die erste Generation sich schon verändert. Also das sind meine Beobachtungen. Sie reflektieren schon. Sie sind schon ja oft, sage ich mal so, meine Erfahrungen, sie sind ja schon oft am Tisch. Sie schaffen es schon, am Tisch zu sitzen.
Ja, das stimmt.
Und daher verändern sie auch ihre Erwartungshaltung an die Kinder. Auch das verändert sich ziemlich, finde ich, rasant in der Gesellschaft.
Ja, genau. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Leute von Anfang an hier auch eingebunden sind, die Menschen. Also, wir sind auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es keine Gemeinschaft von anderen Arabern sowieso nicht, aber auch nicht so internationaler Gemeinschaften. Man bleibt ja sowieso als Migrant dann in seiner Kultur und das gab es eines überhaupt nicht. Also mein Vater, er war schon sehr eingebunden in die deutsche Kultur.
Meinst du, das fiel ihm leicht, sich an die deutsche Kultur zu binden durch die Heirat mit deiner Mutter, die eine Deutsche ist, oder durch seinen Beruf? Oder gab es da andere Gründe?
Ich denke, es war beides. Also mein Vater, der hat ja seine Lebensgeschichte als Roman geschrieben. Das endet mit der Hochzeit mit meiner Mutter. Und das ist ganz witzig am Ende. Da beschreibt er, dass er eben zu den Verwandten geht bei der Hochzeit und die wollen das im Grunde Reise nach Deutschland erfahren, wie er denn da hingekommen ist. Und dann beschreibt er, wie er mit dem Orient Express kam. Und diese ganzen Sachen, und das ist für die alles ganz fremd. Und ich glaube schon, da kommt so raus, dass er sich da ein bisschen, ja, wie so ein exotisches Tier vielleicht fühlt. Und man wird da so vorgestellt und man ist ganz anders. Aber man ist dann auch in dieser Familie. Und in der Rolle als Arzt hat er viele in der Familie auch behandelt.
Gute Chancen gehabt.
Genau. Sodass ich auch ja wirklich diese Kulturen mischen ganz schnell. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt dann der behandelnde Arzt sein muss oder so, aber ich denke, die Heirat in eine andere Kultur führt zwangsläufig zur Öffnung. Das geht gar nicht anders.
Ja, das ist interessant.
Also ich weiß, wir sind aufgewachsen ganz normal auf unserem Dorf. Wir waren im evangelischen Religionsunterricht, weil meine Mutter evangelisch ist, auch die ihre Religion behalten hat. Mein Vater ist ja Moslem. Und dann gingen alle Kinder am katholischen Niederrhein zur Kommunion, als wir in der Grundschule waren. Und ich habe gedacht, boah, ich will auch sowas. Da kriegt man so viele Geschenke. Und dann... als ich 10 war, wollte ich unbedingt auf ein katholisches Gymnasium. Zu dieser Zeit war es aber Pflicht, dass man Christ ist. So. Aha. Und ich wollte unbedingt zum katholischen Gymnasium. Ich bin da nur 2 Wochen geblieben. Es war schrecklich, aber das bedeutete, dass wir alle getauft werden mussten. Und solche Dinge, mit denen wird man ja nur konfrontiert, wenn man irgendwie schon eingebunden ist. Also, ich denke, ja, mit solchen Themen wird man ja nur konfrontiert, wenn man gar nicht so eine Gemeinschaft um sich hat, die aus derselben Kultur kommt, dass man da mehr Identifikation erfährt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Maya, ich habe eine Frage an dich und auch an mich gleichzeitig. Der Herr Elmar Falani sagt ja, dass die zweite Generation, die am Kuchen sitzt, sie stellen ja Fragen. Sie beginnen nachzufragen, auch kritisch nachfragen. Und da sagt er auch klar, dass den Einheimischen das auch oft nicht passt, dass man am Tisch sitzt. Mhm. Und als aber Gastarbeiter, sagen wir mal so, am Boden saßen und die Arbeit erledigt haben, keine Fragen gestellt haben, das hat gepasst. Aber jetzt im Moment, wo die erste Generation und die zweite Generation Nachfragen stellen, das passt oft den Einheimischen nicht, sagt er. Mhm. Was ist jetzt? Jetzt stelle ich so Fragen. Wir stellen ja jetzt die Frage, was ist Deutsch? Wann diese Bezeichnung, wann ist man Deutsch? Man muss ja das neu aushandeln jetzt, finde ich. Wir haben ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Ja, das ist echt auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich finde es total spannend. Also für mich persönlich ist immer noch diese traditionelle deutsche Kultur. Also wie gesagt, ich denke immer an St. Martin. Ja. St. Martin ist mir so ein wichtiger Feiertag. Und auf der anderen Seite fand ich das unglaublich interessant, was er beschrieben hat in seinem Vortrag, mit dem wir sitzen auf den Grünflächen. Weißt du noch, was da
ja,
war?
Ja, das war total interessant.
Ja, er sagte, eigentlich waren das die Migranten, die starre Regeln aufgelöst haben. Ne? Er meinte, er kann sich erinnern, dass er selber als Kind überall gesehen hat, hier ist Betreten verboten. Die klassischen Deutschen, in Anführungsstrichen, setzten sich nicht dahin. Aber ich musste so lachen bei der Geschichte. Ja. Aber der Vater einer Mitschülerin saß da und dann hat er wohl zu ihm gesagt, aber man darf da nicht sein. Und dann hat er gesagt, ja, wenn einer kommt, sagst du, ich nichts verstehe.
Ich wusste nicht.
Dann hat er gesagt, es kam schon lange keiner mehr, haben sie alle aufgegeben. Also dieses, wo kommt das eigentlich her? Und dass wir viel mit dieser 68er-Generation verbinden, aber dass das eigentlich ja so gar nicht stimmt. Also hört alle in diesen Vortrag rein. Der ist auch wirklich sehr unterhaltsam, ganz, ganz spannend. Ich habe es gleich in die WhatsApp-Gruppe meiner ganzen Familie geschickt. Gesagt, hört euch das an, das ist total witzig und interessant und für uns alle relevant. Und das sind halt ja so Dinge, die einfach von alleine passieren, ne? Die man ja gar nicht so mitkriegt. Ja, dann gibt es irgendwie diese Sachen, die so ganz offiziell, jetzt wollen wir das abschaffen oder auch nicht. St. Martin soll jetzt Lichter- und Laternenfest heißen. Hoffentlich sage ich das nicht noch 100.000 Mal in diesem Podcast, aber es ist mir so wichtig. Oder es gibt Dinge, die kommen schleichen. So, ne? Und er sagt ja dann, aber erst als die Deutschstämmigen sich dazugesetzt haben auf die Wiese, wurden die Schilder abgeschafft. So.
Ja, das heißt, dann ja, ist weil sie haben dann offiziell erlaubt,
dass man auf den Grünflächen sitzt. Und das ist halt sowas, wenn das dann tatsächlich so auch breit gesellschaftlich akzeptiert wird, kommt die offizielle Veränderung. Aber die muss erstmal passieren. Das heißt, viele Prozesse sind ja schleichend und die kriegen wir ja gar nicht so mit. Deshalb, da könnte ich gar nicht so speziell was zu sagen.
Die
wie ist das denn für dich?
Ja, in dem Zusammenhang spricht er über Assimilation. Das Beispiel, was du genannt hast, das ist das, dieses wechselseitige Angleichen wie Erde und Mond. Ne? Mm. Da. Und, genau. Aber offiziell, was man sehr oft hört in der Gesellschaft, von der einseitigen Anpassung. Mm. Ihr müsst euch anpassen, das ist jetzt offizielle Version. Und die maximale Anpassung wird erwartet, was nicht möglich ist, sagt er auch. Es ist gleich der psychischen Störung. Mm, es ist nicht möglich.
Nee.
möglich und finde ich, ist möglich und gesund ist wechselseitige Anpassung.
So ist es ja auch. Ich glaube, das ist ja, es geht ja ein bisschen darum, möchte man das wahrhaben oder nicht? Aber so ist, so passiert es einfach.
Ja, und dieses unbemerkte, so schleichende Assimilation haben wir, finde ich auch.
Ja.
Nur das ist nicht so ganz klar ausgesprochen, thematisiert.
Ja. Spannend, spannend. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall, er spricht über ganz viele Dinge, noch einen Podcast dazu. Ich möchte euch einen ganz doll ans Herzen legen, das zu hören. Du hast ja auch zwei seiner Bücher schon beschrieben.
Ja, vielleicht, wenn ich da auch neue Erkenntnisse, ich möchte auch mit den Zuhörern teilen, was uns bringt, weiterzukommen. Und wenn ich dann neue Erkenntnisse gewinne, werde ich gerne das auch mit euch teilen.
Ja, toll. Sollen wir für heute Schluss machen?
Ja.
Okay, dann vielen Dank euch allen, dass ihr da wart. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Abonniert sehr, sehr gerne euren Kanal. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Für alle Mamas mit Migrationshintergrund und ja, wir freuen uns unheimlich, diesen Weg weiter mit euch zu beschreiten.
Ja, vielen Dank für das Zuhören und alles, alles Gute für euch, Anne. Bis zum nächsten Mal.